Ich habe schnell noch gefragt, wenn man nach Deutschland kommt, das ist eine andere Kultur wieder als in Brasilien. Und in Brasilien, unsere Indianer, die haben Zeit. Morgens wird auch meistens so eine Stunde gesungen oder Dreiviertelstunde. Und dann gibt es verschiedene Beiträge, jeden Sonntag ein bisschen anders, überraschend. Aber sie haben die Zeit. Und wir armen Deutschen, wir haben halt die Uhr. Ja, so wollen wir uns hier wieder nach der Uhr etwas richten auch. Ja, als wir korrespondierten, da hat der Thomas mir geschrieben, dass die Textreihe gerade dran ist mit Markus und dass jetzt der Abschluss vom Markus-Evangelium da ist. Und das trifft sich ja ganz gut für heute. Da schlägt mein Herz. Da haben wir heute den Text von Markus 16, und zwar die Verse 9 bis zum Ende. Markus 16, Verse 9 bis zum Ende, bis zu Vers 20. Und den Text, den möchte ich zuerst uns lesen. Markus 16, Vers 9 bis Vers 20. Als er aber früh am ersten Tage der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, da glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tische saßen, und er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht glaubten. Und jetzt Vers 15. Und er sprach zu ihnen, gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Ein gewaltiger Text hier. Gewaltiger Text. Der Höhepunkt des Evangeliums, da strebt alles hin, da zielt alles hin. Zur Auferstehung Jesu Christi, zu seiner Erhöhung, zur Himmelfahrt. Das ist der Durchbruch. Jesus, der Lebendige, den auch der Tod nicht halten kann. Der wahrhaft Lebendige. Und er, der in der Herrschaft sitzt, zu Rechten, das ist die Stelle, wo immer die Autorität, der Bevollmächtigte sitzt. Er hat seine Herrschaft angetreten. Da zielen alle Evangelien hin, das zu zeigen. Das ist der Mittelpunkt, auch des Neuen Testamentes. Hier vom Kontext, vom Zusammenhang, ich habe auch den Anfang von dem Kapitel gelesen, wo die Frauen die Zeugen sind in Vers 1, von der Kreuzigung, von der Grablegung und dann auch von der Auferstehung. Gewaltige Sache. Sie sind die Botinnen jetzt, die das Wort hinaustragen, zuerst auf ungläubige Ohren stoßen. Einerseits hoffnungslos, da in Vers 10 haben wir es gelesen, vom Stein, vom Tod, vom Grab. Und andererseits dann der Einbruch der Gewalt Gottes in unser irdisches Geschehen. Das ist ja etwas anderes als beim Töchterlein von Jairus oder beim Lazarus. Da geschah auch Totenauferweckung. Aber das Töchterlein von Jairus, dieses Mädchen und der Lazarus, die sind eines Tages wieder gestorben. Aber hier etwas ganz anderes. Jesus, deutlich sichtbar, gehört nun wieder ganz Gottes Welt an. Das durchbricht alles. Ja, welch ein Vorrecht, an diesen lebendigen Christus glauben wir. Das ist eine ganz gewaltige Sache. Der erhört Gebet, wie wir es vorher im Zeugnis gehört haben, und er möge dieser Frau oder dieser jungen Frau dann auch klar machen, er ist der Lebendige, der heute eine lebendige Lebensbeziehung zu ihr aufnehmen möchte. An dem Jesus, da halten wir uns fest und da können wir uns auch festhalten an diesem Jesus. Jesus lebt. Ich habe so an einem Auto gelesen, Jesus lebt, ich habe heute früh mit ihm gesprochen. Das ist interessant. Regt zum Nachdenken an. Das war damals das Faszinierende, 1966. Anita und ich, wir waren gerade so 13 Jahre alt auf einem kleinen Albdorf da hinter dem Hohenzollern oder vor dem Hohenzollern von hier aufgewachsen. Unser Pfarrer, der hatte damals eine Zeltmission eingeladen und wir waren da bei der Teenagerstunde, würde man heute sagen. Und da haben wir, dieser Pfarrer hat es verstanden, uns eines klar zu machen. Unsere Kirche war so eine lutherische Kirche und da oben so eine Rosette und da war so ein Jesusbild drin. Und die Künstler können das ja so, dass die Augen dann so sind, wo man gerade geht, die Augen, die sind dann immer auf uns gerichtet. Und dann steht drüber, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Im Grunde diese Stelle, was wir gelesen haben, aber von Matthäus. Und das war mir etwas beengend. Fast etwas hat mir Furcht gemacht. Weil diese Augen so feurig auf mich schauten. Und mir war klar, dass Gott da ist und dass er zu ehren ist und dass man ihm zu glauben hat. Aber dieser Pfarrer damals hat es verstanden, uns Jugendlichen beizubringen, dass dieser Gott, Vater Gott, uns Jesus Christus gesandt hat und dass wir mit ihm reden können. Dieser Gott ist ein lebendiger Gott, in Jesus Christus uns nahegekommen. Jesus lebt, ihm können wir vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen und dann mit ihm gehen, mit ihm reden, täglich, so wie wir es untereinander tun. Das war faszinierend für uns damals in unserem kleinen Albdörfchen da auf der Schwäbischen Alb. Das war etwas Neues. Gott ist nicht der distante Gott, der so weit weg ist. Bei den Guarani-Indianern, wo wir die letzten 19 Jahre gewesen sind, von unseren fast 30 Jahren jetzt, da gibt es auch verschiedene Gottesvorstellungen. Und eine Vorstellung ist von einem Schöpfergott. Das ist im Grunde der höchste Gott. Oder die höchste Gottheit, müsste man sagen. Aber sie verehren ihn nicht. Er hat die Welt geschaffen und dann gab es verschiedene Streitigkeiten und dann hat er die Erde und die Menschen allein gelassen und ist jetzt weggegangen. Und dann gibt's diese andere Vorstellung von Toupin. Toupin ist eigentlich der Herr des Gewitters. Der lässt manchmal noch hören, wenn's donnert. Aber er ist eigentlich ein Gott, der dann Schrecken mitbringt und Strafe mitbringt. Er ist nicht der lebendige Gott, den wir von der Bibel kennen. Welch Vorrecht, an diesen Jesus Christus glauben wir, den Lebendigen. Und mit dem dürfen wir sprechen. Er Freund, Helfer, Heiland, der Heil macht. Und das haben wir bitter nötig, dass er uns heil macht. Auch in der heutigen Zeit. Er, der uns erlöst, uns losgekauft hat, der Vergeber, der mir meine Sündenschuld vergibt, mich reinwäscht, damit ich rein vor ihm stehen darf. Welch gewaltiges Vorrecht, an diesen Jesus Christus zu glauben, den lebendigen Herrn. Ja, das hat dann damals bei uns eben dazu geführt, zum Ruf in die Nachfolge. Und dann, damals hatten uns zwei Schwestern, die sich vorbereiteten, in die Indianermission zu gehen, die hatten uns die Kinderstunde oder die Teenagerstunde gehalten. Und die hatten uns dann auch die ersten Bilder von Indianern gezeigt in Südamerika. Und das ist so hängen geblieben in unseren Herzen, da habe ich dann gesagt, bin nach Hause gegangen, habe mich an meinem Bett niedergekniet, ich bin sehr schüchtern gewesen und immer noch. Und ganz heimlich bin ich da heimgegangen, habe zugeschlossen das Zimmer, was ich mit meinem Bruder teilte, und habe mich niedergekniet und gesagt, Herr Jesus, wenn das so wahr ist, was die sagen, dass du so lebendig bist, dann möchte ich dir gehören. Und dann möchte ich auch Indianermissionar werden. Was anderes habe ich ja nicht gekannt. Und hat lange gedauert, 10 Jahre hatte ich Mühe mit den Menschen, die sich für Christus entscheiden und nicht zur Mission gehen. Heute weiß ich natürlich, dass an allen Orten Menschen da sein müssen, die Jesus Christus nachfolgen. Aber so, Jesus Christus, der Lebendige, ruft Menschen in die Nachfolge und dann gibt er uns auch den Platz an, wo wir sein sollen. Hier oder dort, jeden seine Platzanordnung. Welch großes Vorrecht, an diesen lebendigen Christus glauben wir. Und dann, welch großes Vorrecht, diesen lebendigen Christus können wir verkündigen. Ich habe nachgeschaut in diesem Text, da heißt es 4 oder 5 Mal, 4 Mal, in Vers 10, in Vers 11, in Vers 14 und in Vers 20 habe ich mir da ein Wörtchen angestrichen. Vers 10, diese gingen hin und verkündeten es, die Frauen, ja? Und dann Vers 11, es ist in Vers 10 und dann ist es in Vers 12 hier, da heißt es in Vers 12, die Männer von Emmaus, die gingen auch hin und verkündeten es. Und dann heißt es in Vers 14, Vers 10 und Vers 13 gleich am Anfang und dann in Vers 15 auch im Anfang, da ist die Rede von Verkündigen und in Vers 20 am Schluss als Ergebnis, als Gehorsamsergebnis. Das ist ja wichtig, das Wort Gottes zu hören, es aufzunehmen. Und was sagt Jesus oder die Bibel dann in Offenbarung? Wohl dem, der es tut. Wohl dem, der es tut. Und sie haben es getan in Vers 20. Sie gingen hinaus, verkündeten dann überall. Also, welch großes Vorrecht, diesen Jesus, den Auferstandenen, verkündigen wir. Und wenn man in der Apostelgeschichte schaut, dann war es das, dass die Jünger gesagt haben, er, den Auferstandenen, dem haben wir unser Leben anvertraut. Und er regiert unser Leben als der Heiland, das sagte ich schon, der Heilmacht, aber auch der, der die ewige Herrschaft angetreten hat beim Vater, dann ist er unser Herr. Und er sagt uns, wo es lang geht. Damals in der Jugendbewegung, ausgehende 60er Jahre, da haben wir erkannt, Jesus der Heiland, Jesus unser Freund. Aber es hat eine Zeit gedauert, dass wir auch begriffen haben dann, Jesus unser Herr. Und der Herr sagt, wo es lang geht. Das mögen unsere Indianer nicht so. Niemand möchte sich zum Knecht machen lassen. Es gibt so ein Wort, wo dann einer sagt, ja, der hat mich beknechtet. Der hat mich beauftragt. Und eigentlich möchte jeder gerne Befehle erteilen und den anderen zum Knecht machen. Und dann haben wir gelächelt, wie das bei den Indianern ist. Und dann sind wir erschrocken,
Weil das bei uns in unserem Leben ja auch oft so ist. Wir möchten ja auch gern der Herr sein. Und wie heißt die, sagt die Bibel, das ist die Sünde, dass sie ihn nicht Herr sein lassen. Und da ist mein Gebet und sollte unser Gebet sein, Herr, hilf mir, dass du der Herr bleiben darfst in meinem Leben. Ich vertraue mich dir an. Also, welche Botschaft haben wir? In der Indianersprache, in Guarani, da gibt es ein Wort nicht. Es gibt, also ein Wort ist mir bekannt, was gar nicht vorhanden ist. Das ist Hoffnung. Hoffnung. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viel Mal in der Bibel von Hoffnung steht. Und da sagen Sie dann immer so, die eine Sache, auf die wir warten mit Freuden und über die wir dann so froh sind und die dann kommen wird. Muss man so ein ganz langes Satzgebäude machen. Oder Sie leihen sich das Wort dann aus vom Spanischen, da heißt Esperanza, oder eben vom Portugiesischen, da sagen Sie Esperanza. Dann ist das so ein Lehnwort, wie man heute auch viele Lehnwörter hier hat, so wo man sich ausleiht vom Englischen und von anderen Sprachen und die dann einsetzt. Jetzt haben unsere Lehrer gesagt, wenn es ein Wort in einer Sprache nicht gibt, dann schaut mal, normal gibt es die Sache auch nicht. Und so ist es. Im Grunde ist dieses Volk der Guarani-Indianer, die dort im Zentralbrasilien, im Zentralwesten von Brasilien leben, eigentlich so in der Mitte drin von Südamerika, an der Grenze zu Paraguay, auf beiden Seiten, da sind die Guarani-Völker, oder ist das Guarani-Volk, lebt dort Menschen ohne Hoffnung. Sie müssen immer versuchen, durch ihre Geistertänze, durch ihre Riten, durch ihren Geistersprechgesang, die Geister zu besänftigen, bis heute. Und heute, wir sehen das, dann, wir haben ein paar Bilder mitgebracht, nach dem Mittagessen können wir die anschauen dann miteinander. Sie haben Handys und es gibt jetzt schon Strom in vielen Hütten und dann kommt das Fernsehen und die Welt des Fernsehens. Und trotzdem sind sie verhaftet in ihrer Geisterwelt, in ihrer eigentlichen Vorstellung und müssen immer viel tun, damit sie die Geister und ihre Gottheiten sich gefügig machen. Im höchsten Fall kann man die Geister noch manipulieren, sie zu etwas bringen, vielleicht sogar sie überlisten, dann hat man es geschafft. Aber man ist nie sicher, ob das auch wirklich so ist. Und in dieser Hoffnungslosigkeit, da leben sie bis heute, auch in einer ganz modernen Zeit. Einer unserer Gemeindeältesten, der gab uns ein Wort mit auf den Weg, schon als wir das letzte Mal gereist sind nach Deutschland, und sagte, sagt den Menschen in Deutschland, in den Gemeinden, durch die Missionare kam das Wort Gottes zu uns. Mit dem Worte Gottes kam die Hoffnung zu uns. Und jetzt können wir wieder leben. Jetzt lohnt es sich, eine schöne Hütte zu machen für unsere Familie. Jetzt lohnt es sich, auf unsere Kinder gut Acht zu geben, uns mehr um sie zu sorgen. Jetzt lohnt es sich, ein gutes Feld anzupflanzen. Wir haben Hoffnung für morgen. Das ist etwas Gewaltiges. Da bricht die Welt des lebendigen Gottes in eine von Geisterfurcht und Not gekennzeichnete Indianerbevölkerung herein. Und da brauchen wir jetzt gar nicht so weit gehen. Da bricht die Welt Gottes in unser, manchmal ja kleines, ärmliches Leben herein. Gottes, die Welt des lebendigen Gottes in unserem Alltag. Ich sagte, welch großes Vorrecht, an den lebendigen Jesus dürfen wir glauben. Ich sagte, welch eine gewaltige Botschaft, wie ihn dürfen wir verkünden. Ich habe mir so einen Chorus, ist auch ein alter Chorus, der ist im Wiedenester Liederheft noch drin. Da heißt es, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähl ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, da ist die Hoffnung. Darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Und dann die Aufforderung, fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten. Wir haben ja immer gedacht, die Zeiten würden sich stabilisieren. Wir haben immer gedacht, die Bevölkerung der Erde, bekommt die Erde stabil. Und was ist passiert in den letzten 5 Jahren? Dinge sind passiert, die nie einer sich gedacht hat. Ein Mann verändert die ganze Welt. Ein Erdbeben verändert die ganze Welt. Und plötzlich sind wir so klein. Der lebendige, allmächtige Gott. Welch eine wunderbare Botschaft haben wir. Die Vergebung der Sünde, der Sieg über die Furcht, über unsere Angst. Ihm dürfen wir sagen. Und dann in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn ich mich dann ängstige, schlafe eigentlich sehr gut immer. Und doch in den letzten Jahren wird es ein bisschen anders und dann wache ich morgens auf. Und dann ist die Last des Tages auf mir. In der Welt habt ihr Angst. Aber dann darf ich mich daran erinnern, Herr, du bist der Lebendige. Dir darf ich sagen, diese Last, ich halte daran fest, du hast sie überwunden. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und dann sage ich das in meinem, oder singe das in meinem Kopf. Und das dürfen wir tun, jeden Tag. Beim Zähneputzen, beim Arbeiten, zu Hause, beim Essen zubereiten, bei der Wohnung, in der Schule. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das ist mein Herr. Gewaltig. Gewaltig. Und das müssen wir uns immer wieder zusprechen. Wir vergessen das. Wir wissen das ja. Aber wir brauchen gegenseitigen Zuspruch, dass wir uns das wieder neu bewusst machen und davon leben. Hier in Vers 20 heißt es dann, oder da sehen wir, sie gingen hinaus, verkündeten überall, der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Gewaltiges geschieht hier. Die Furcht ist besiegt. Dreimal ist auch von Zweifel hier die Rede, aber die Zweifel sind auch besiegt. In Vers 12, im letzten Teil von Vers 12 und Vers 14, wo die Zweifel da sind, sie glauben ihnen nicht. Besiegt durch Jesus Christus, den Sieger. Da in Vers 15 in der Mitte heißt es, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Da gab es vor vielen Jahren oder Jahrzehnten einen Missionskongress in Lausanne. Und da war das Thema der ganzen Welt, das ganze Evangelium. Gewaltig. Hier springt uns das an. Hier wird das sichtbar. Alle Welt geht hin in alle Welt, der ganzen Schöpfung. Und dann im Vers 20 heißt es, sie gingen hinaus und verkündeten überall. Hören wir es? Ein Indianer sagte zu mir, weißt du, das ist die Religion der Weißen. Das haben uns schon die Padres gebracht, das haben uns schon die Kolonisatoren gebracht, vor Jahrhunderten. Das passt nicht zu uns. Und dann schauen wir die Landkarte an, wo Jesus gelebt hat, dass der weder zu den Weißen noch zu den Schwarzen gehört, dass der so ein bisschen dunkler vielleicht ist, aber dass er für alle Kulturen gekommen ist, für alle Rassen, für alle Sprachen. Gewaltig. Jesus hat seinen Anspruch an die ganze Welt und an die ganze Schöpfung. Das ist umfassend. Und das kann man dann gar nicht, wenn man denkt, die Indianer sind verachtete Leute gewesen. Das war so in der Hierarchie der sozialen Abstufung, waren das die letzten Menschen. Um diese Menschen kümmert sich Gott. Und dann sind wir zusammen, stehen wir dann zusammen oder sitzen zusammen, wir nehmen miteinander das Abendmahl und dann sagt so ein verachteter Indianer, du bist mein Bruder. Gewaltig. Gott gibt uns Wert, der lebendige Gott. Hier alle Welt, ganze Schöpfung, überall. Gehen sollen wir, nicht warten, bis die anderen kommen. Wir sollen gehen. zu den Nachbarn, in unsere Familie. Da brauchen wir gar nicht weit gehen. Aber wir sollen wissen, das Gehen fängt in unserem Kopf an. Wissen, ich bin ein Gesandter meines Herrn. In allem, was wir tun. Da saßen wir gestern auf dem Hof beim Alois Leitner. Und dann war da eine Frau und ein Mann gekommen. Und dann sprachen wir mit denen. Und da zu wissen, ich bin ein Gesandter des Herrn. Dann sprechen wir nicht nur über das Wetter. Dann sprechen wir nicht nur über den schönen Kaffee. Dann sprechen wir nicht nur über dies und jenes. Dann sprechen wir über die Dinge des Lebens. Über den lebendigen Gott. Ganz vorsichtig. Wir wussten ja gar nicht, wo die Leute stehen. Wir wollten sie ja nicht packen und schütteln. Aber wir wussten, wir sind Gesandte unseres Herrn. Wenn ich im Aldi bin, und wir haben gestaunt, was für großes Einkaufszentrum jetzt da hinten ist, wenn man von da hinten herfährt. Die Welt hat sich schwer verändert. Aber wir haben die Botschaft, die sich nicht verändert. Und wir sind Gesandte des Königs, des Allmächtigen, des Lebendigen Gottes. Möge der Herr uns schenken, dass wir das mit hineinnehmen in unseren Alltag. Und der Alltag ist ja manchmal so kleinlich. Und der Alltag ist manchmal so ganz anders als das, was wir hier lesen. Da geschehen ja oft nicht die gewaltigen Zeichen, dass wir da auf Schlangen treten und uns nichts schadet, auch das Tödliche. Es gibt viel Krankheit noch in unserer Umgebung. Und oft ist unser Gebet gar nicht so schnell erhört, wie wir uns das wünschten und denken. Denn Jesus ist ja nicht der Erfüller unserer Wünsche. Und dann habe ich manchmal so meinen Tagesplan und dann bete ich und sage, und jetzt, Herr Jesus, segne du da meinen Plan von dieser Woche. Ich habe gelesen, es wäre besser, dass ich beten würde, Herr Jesus, dies und dies und dies ist zu tun, aber hilf mir, das zu tun in dieser Woche, an diesem Tag, was du segnen kannst. Ist eigentlich der gleiche Satz, aber ein bisschen umgedreht. Herr Jesus, nicht Herr Jesus, segne du jetzt diese Dinge hier, sondern Herr Jesus, jetzt lass mich das tun, was du segnen kannst. Und dann sieht's anders aus. Aber ich muss mir das immer wieder vorsagen. Es ist so kleinlich in unserem Alltag oft. Ja, da sind Missionare über 20 Jahre an die hinterste Ecke unserer Siedlung gegangen. Da muss man 1,5 Stunden zu Fuß gehen. Und da waren meistens nur Frauen da. Jämmerlich und einfach. Und die Männer, die sind ausgeflogen oder betrunken oder haben die Frauen verlassen. Viele, viele Kinder sind da. Ein Elend. Es ist gerade direkt so, über die Straße ist schon Paraguay. Die Stelle heißt 54. Ja, komischer Name für Gegend. Aber da ist der 54. Pfosten von der Grenze. Und deshalb heißt das 54. Und dort hinten, nach 20 Jahren, kommt eine Frau, ganz ältere Frau, und dann ihre Tochter zum Glauben. Und sie sagt, wir wollen weitermachen mit unserem Gottesdienst hier. Und da sitzen sie dann auf ihrem Reissack sitzt sie da. Sie haben keine Bänke da und einer auf dem Baumstumpf und einer auf einer kleinen Gasflasche und der andere auf seinem Thermokübel, wo er sein kaltes Wasser drin hat, da so. Und so sitzt man da. Und doch geschieht dort, ihr sollt hingehen in alle Welt, der ganzen Schöpfung das ganze Wort Gottes sagen. Und Menschen kommen zum Glauben und bekommen Hoffnung durch den lebendigen Herrn Jesus Christus. Gewaltig. Oder vor acht Jahren hat uns ein Mann eingeladen, der hat gesagt, bei mir ums Haus, da steht noch so ein bisschen gewachsener Urwald. Ich kenne schon Jesus und ich bin auch schon so ein bisschen fromm. Vor vielen Jahren, als die Mission dort angefangen hat, habe ich mitgeholfen. Er ist heute ein alter Mann. Und dann sagt er, ich möchte aber mal wissen, wer hat denn jetzt, das muss doch jemand geschaffen haben, die Pflanzen und all das so um mich rum. Und dann sage ich, gut, dann fangen wir an, ganz vorne miteinander die Bibel zu lesen. In der Zwischenzeit sind wir nach 8 Jahren bei Salomo angekommen und schon ein bisschen weiter noch. Aber der Mann, nach vielen Jahren, hat er und seine Frau haben es begriffen und erfasst. Das heißt, sie wurden von Jesus erfasst, vom Lebendigen, und sie haben jetzt einen Anfang mit Christus gemacht und laden dann ihre Kinder und Kindeskinder ein. Das ist lebendige Hoffnung. Welch eine gewaltige Botschaft, haben wir gesagt. Welch ein Vorrecht, an diesen Christus zu glauben, an den Lebendigen. Welch ein Vorrecht, ihn zu verkünden. Welch gewaltige Botschaft. Und jetzt hier der ganzen Welt das ganze Evangelium. Diese Botschaft des Lebens. Jesus Christus ist der Sieger, und ich sage es noch einmal, über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Daran halte ich fest. Und das möchte ich weiter sagen. Gottes Verheißungen sind da. Da heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es ist nicht die Taufe, die uns selig macht. Das sagt Jesus ganz klar, oder sagt das Wort Gottes ganz klar. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Und doch der Ernst dann? Wer nicht glaubt, der wird verloren gehen. Und in den letzten Jahren ist mir das dann immer wieder neu klar geworden. Jetzt bete ich nicht mehr für meinen Schwager, Herr Jesus, und mach du den ein bisschen zahmer, dass er ein bisschen friedlicher ist mit uns, weil wir die Gläubigen sind in der Familie, und dass er ein bisschen mehr Verständnis aufbringt und dass er ein bisschen harmonischer ist. Ist alles gut. Aber ich bete, Herr, errette ihn, sonst geht er verloren. Manchmal sind wir so in unserem wohltemperierten Gemeindeleben in Deutschland irgendwie verlieren wir diesen Blick. Die Menschen um uns herum, sie gehen verloren, ewig verloren. Das ist der Ernst der Botschaft. Der lebendige Jesus ist da, aber wir haben den Auftrag, seine Botschaft weiterzutragen. Und er gibt die Verheißung hier zwischen 17 und 18, diese Zeichen, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und wir haben das auch konkret erlebt draußen, dass wir beten konnten, wenn manchmal so Schweres auf uns lag. Herr Jesus, wir rühmen jetzt deinen Namen hier. Wir proklamieren deinen Namen. Wir sprechen deinen Jesus-Namen aus. Du bist hier. Wir gehören dir. Bitte sorge du als der Herr für uns. Und wir haben es erlebt, wie es plötzlich Veränderung gibt. Um uns herum und in uns drin. Und das ist das Gewaltige hier. Und wir haben es erlebt, wie eine Indianerfrau dann plötzlich aufsteht im Gottesdienst, schleift ihr Enkelkind hinterher und sagt dann, ich stehe hier vorne und das Kind hat das und das und jetzt bitte ich, dass wir mit ihm beten. Gewaltige Sache. Die Indianer, da haben wir viel gelernt bei denen. Die sind nicht so kompliziert wie unser eins. Die sind so ganz praktisch, wenn das da steht, dann machen wir das. Und dann beten wir jetzt. Gewaltige Sache. Lebendige Hoffnung über den oder durch den lebendigen Jesus Christus, unseren Herrn. Seine Gesandten sind wir. Also, das Matthäus-Evangelium braucht 28 Kapitel, um die Geschichte von Jesus zu beschreiben. Und der Markus, der ist so ganz kurz, kräftig, wie so mit so ein paar einfachen Pinselstrichen, zeichnet er das Leben Jesus nach. Auch hier die Kreuzigung, das Kreuzigungsgeschehen in wenigen Worten und dann jetzt hier die Grablegung, die Auferstehung in wenigen Worten. Und es geht so alles Schlag auf Schlag hier. Und so ist es jetzt auch hier im 20. Vers oder im 19. Vers. Er sagt nicht mal, wo es gewesen ist. Er sagt da von Galiläa mal kurz, da sind sie nach Galiläa gegangen. Aber wohl war das dann wieder jetzt hier am Ölberg. Aus den anderen Evangelien sehen wir das, als sie dahin gingen nach Bethanien oder in die Richtung dorthin. Der Herr Jesus wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Fertig. Das heißt, Gott hat das Opfer von Jesus Christus angenommen als des unschuldigen Sünders, er hat unschuldig unsere Sünde getragen, als das Opferlamm, was der Johannes angekündigt hat, das ist Gottes Opferlamm an unserer Stelle geopfert, auf das wir leben können. Gott hat dieses Opfer angenommen und hat Jesus, man sagt, also es steht ja hier, Jesus ist auferstanden. Ein paar andere Verse. Jesus wurde auferweckt. Gott hat ihn auferweckt. Das bleibt in diesem Doppelwort hier. Auferweckt von Gott, von den Toten. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Von dann, wenn er wiederkommen wird, zu richten dann die Lebendigen und die Toten. Diese Ewigkeitsperspektive. Wir leben nicht nur hier für uns. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht beklagen über die Zustände jetzt, wie es jetzt alles auch so anders ist. Wenn man so alle 5 Jahre nach Deutschland kommt oder alle 4 Jahre, dann sieht man das besonders stark. Und dann möchte man so klagen manchmal anfangen, wie war das noch so schön damals, weiß noch, zu unserer Zeit, als alles angefangen hat. Und so, wir brauchen uns nicht beschweren mit diesen Dingen. Warum? Der lebendige Herr Jesus Christus gibt uns seine lebendige Hoffnung, die hineinreicht oder hinüberreicht in die Ewigkeit. Er sorgt für uns und sorgt für unsere Geschwister hier und sorgt für unsere Gemeinde hier. Eingesetzt in die Herrschaft. Und diesem Herrn, der eingesetzt ist in die Herrschaft, diesem lebendigen Jesus, dem gehöre ich. Gewaltige Sache. Diesen Herrn haben wir, seine Gesandten sind wir. Ich kam in ein Haus, da ist ein Vers an der Wand. Jesus ist immer noch größer. Und die letzten Tage habe ich so gedacht, ich müsste mir das auch an meine Wand schreiben, weil ich das immer wieder aus dem Blickfeld verliere. Vertrauen wir doch diesem großen, lebendigen Herrn auch in den kleinen Dingen unseres Alltags. In der Krankheit, im Alter, in den Familiennöten, mit den Kindern, mit der Arbeit, als Jugendliche, im Blick auf unsere Verwandten, als Jugendliche in der Schule, in den Schulnöten, bei der Prüfung. Jesus, der Sieger, der Lebendige, welche Botschaft. Ja, und dann geschieht es. Hier in Vers 20, sie gingen aber hinaus. Sie haben es also gemacht. Ich hatte die Tage Botschaft gehört, da sagte einer, Jesus Christus betete am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat er gesagt, heute müsste die Bitte umgekehrt heißen, Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Das ist ja oft unser Problem. Ich weiß so viel. Und wir beschäftigen uns so viel mit dem Wort Gottes. Aber mein Gebet ist es, Herr, lass es mehr in meinen Alltag Frucht bringen. Lass mich tun, was ich gehört habe, was wir gelesen haben. Der Herr wirkt in ihnen. Einmal halten wir also fest, es ist der Herr, Gott Lob und Dank. Es ist nicht meine Anstrengung, so gut wie ich mich ihm zur Verfügung stelle. Aber ich muss doch sagen, erbarme dich, Herr, über mich. Es ist rein seine Gnade, dass er in meinem Leben wirkt. Gott Lob und Dank, Herr, du bist es, der mit mir zurechtkommt, der die Gemeinde baut, hier und am Ende der Erde. Es ist der Herr, der wirkt. Gott Lob und Dank. Und diesem Herrn gehöre ich, denn hier steht, er wirkt es in ihnen, das heißt in mir. In der Mitte vom Vers 20, der Herr wirkte mit ihnen, heißt es, ja? Mit ihnen und bekräftigte das Wort. Da ist die Verheißung. Da können wir gehen. Und dann dürfen wir es ihm überlassen, in Glaubensgelassenheit. Herr, wir sind unnütze Knechte. Danke, dass du uns ehrst und gebrauchst. Aber du bist es. Denn am Ende wirst du gelobt werden in allen Sprachen, in allen Nationen. Und da möchte ich dabei sein. Und da möchte Gott es schenken, dass wir da alle mit dabei sind. Wir wollen auch hingehen. Hier in unserem persönlichen Kreis und in unserer Gemeinde, in unserer Stadt und dann auch bis ans Ende der Erde. Sie gingen hinaus und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Wir wollen noch stille werden und beten. Herr Jesus Christus, du lebendiger Herr, es ehrt uns, dass wir mit dir reden dürfen. und dass du dich über unser kleines Leben erbarmst, als der Lebendige, der, der uns Hoffnung gegeben hat, der, der uns Ewigkeitsblick gibt, dass wir nicht hängen bleiben müssen an unserem persönlichen Leben, an dem, was wir um uns herum sehen, an so viel Not. Wir halten daran fest, du bist der Weltenherrscher, eingesetzt in die Herrschaft vom Vater, zu Rechten sitzend. Du bist unser Herr. Und jetzt hilf uns, dass wir in unserer Gesinnung haben, dass wir deine Gesandte sein dürfen, dieses lebendigen Herrn. Vielen herzlichen Dank, Herr. Du kannst dies durch deinen Geist in unserem Leben bewirken und in dieser Woche, an diesem Tag, in dieser Woche, in unserem Leben zur Auswirkung bringen. Dich wollen wir loben und dich wollen wir ehren. Du, der Weltenherr, unser Herr. Amen.